Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zzzm. Ah, sehr schön. Heute habe ich einen Partner in Crime dabei, den lieben Ralf Schad. Und es geht um Motorräder, aber nicht nur um Motorräder, sondern auch um Mentaltraining heute. Denn über die liebe Jule, Dankeschön nochmal dafür, ist der Kontakt zustande gekommen. Denn der liebe Ralf unterstützt auch die Jule bei Wettbewerbsvorbereitung und alles weitere rund um das Thema Mentaltraining. Das heißt, heute habe ich tatsächlich bei den Experten mit dabei, wenn es um das Thema geht, was mache ich, wenn ich diesen blöden Stein nicht fahren möchte? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie werde ich ein bisschen entspannter vor dem Wettbewerb? Und alles weitere. All die Fragen, wir schwirren schon wieder einige im Kopf rum. Und Ralf, wir hatten das ja auch schon im Vorgespräch gehabt, da haben wir, glaube ich, auch schon eine Stunde lang geschnackt über das eine und das andere Thema. Und bevor ich jetzt mehr vorwegnehme, Ralf, vielen Dank, dass du da bist. Wer bist du denn?
Ja, hallo zusammen. Sei gegrüßt oder seid gegrüßt, besser gesagt. Zu mir. Ich bin schon eine ganze Weile auf der Welt. Mein Name ist Ralf Schad. Ich bin Baujahr 1960. Das heißt, ich bin aktuell 61 Jahre alt. Ja, seit 16 Jahren bin ich auf zwei Rädern unterwegs. Jetzt könnt ihr selber ausrechnen, wie lange das schon ist. Das ist schon ein Weilchen und da sind noch einige Fahrzeuge zusammengekommen. Und ich habe auch sehr früh mit den zwei Rädern angefangen und seitdem nie wieder aufgehört damit. Naja, beruflich war ich in den letzten 20 Jahren als Teamtrainer und Outdoor-Trainer unterwegs. Mache Personal Training und Coaching unter Rebel Sport Coaching. Ich bin Mentaltrainer mit einer DMA Leistungssport B-Lizenz und im Bundesverband Sport Mentaltraining als Mitglied auch gelistet. Dann bin ich natürlich noch DOSB, DMSB B-Trainer, Motorrad für Leistungssport, Zweirad.
Natürlich.
Ne? Hab ein DOSB Ausbilderzertifikat. Ich mach's kurz. Ich bin Trainer des ADAC in Nordbayern Enduro-Teams und Beauftragter für Jugend- und Trainingskonzeptionen des ADAC in Nordbayern. Und ich glaube, das langt jetzt auch so langsam irgendwie. Das hört sich viel an. Ihr müsst aber wissen, ich bin schon ein bisschen älter und dann summiert sich das einfach auch. Die Jahre machen das auch ein wenig aus tatsächlich.
Das stimmt, da habe ich dann dezent untertrieben mit, ich habe einen Experten nicht nur auf der Ebene des mentalen Trainings, sondern halt eben auch auf der Ebene der Erfahrung allgemein, was mit Zweiradsport angeht. Und wie wir ja auch schon, oder wie ich zumindest schon weiß, Offroad-seitig, sowie auch in deiner Historie ja auch vorzufinden, auch in gewisser Art und Weise Onroad-seitig. Was sind denn so grob deine Erfahrungen gewesen im Bereich des Straßensports?
Ja, das ist lustig. Das hat bei mir tatsächlich auch mit Straßensport erstmal angefangen. Ich hatte zwar auch immer Enduros und Mopeds, mit denen ich im Gelände rumgehuscht bin, aber mit 18 habe ich mir dann eine RD400 zugelegt von einem Kollegen. RD400, naja, das kennt kaum jemand von euch. Könnt ihr aber googeln, vielleicht findet ihr das ja noch. Das ist luftgekühlter Yamaha Zweitakter gewesen. Klar, jetzt dann umgebaut mit Höckersitzbank, gelochten Scheiben, Stummellenker, Tomaselli und so weiter und so fort und ein bisschen sportlichere Reifen drauf. Und damit sind wir sogenannte Zuverlässigkeitsfahrten gefahren, Zufis. Das kann man sich fast vorstellen wie Enduro, bloß auf der Straße. Das heißt, wir haben Dauerprüfungen gehabt, Sprintprüfungen und das hat dann stattgefunden auf dem Nürburgring in Hockenheim zum Beispiel. Wow. Ne? Da waren dann auch diese Veranstaltungen. Vielleicht kennen noch einige so die 1000 Kilometer Hockenheim. Das war so eine klassische Zuverlässigkeitsfahrt. Ja. Damals gab es dann noch OMK, dann habe ich dann irgendwann weitergemacht mit OMK und da gab es dann so Geschichten wie, TZ Production Racer und so Geschichten, so 250er Zwiebacksegen, sage ich immer, Zweitakter. Und ich bin so diese ersten Jahre ausschließlich Zweitakter gefahren und war ein absoluter Fan auch davon. Habe immer von einer 500er Zweitakter geträumt, die ich mir dann auch auf der Straße zulege. Und als die dann rauskam, die 500er Yamaha, war ich ein bisschen enttäuscht, war nicht meins, war mir zu groß, zu wüst, zu viel Zeug dran, ja. Also,
oh nein.
Okay, macht nichts. Ich habe dann RD350 LC und so Geschichten noch so ein bisschen gefahren und habe aber dann irgendwann mit der Rundstrecke aufgehört, weil das so ein bisschen teuer geworden ist, wenn das Moped mal im Eck lag und so, ne?
Kann ich verstehen oder mir zumindest ausmalen, sag ich jetzt mal so.
Also das waren jetzt nicht so lange, das war so ein paar Jahre und Ich durfte aber dann für viele Bekannte und Freunde auch helfen und war auch als Mechaniker unterwegs. Und naja, wie das halt so ist, da habe ich auch, durfte ich auch mal beim Rees Hoffmann in der Superbike-WM so ein bisschen mit aushelfen und ein bisschen schrauben und so Geschichten. Ja, also das würde auch ganze Bücher füllen, so Sachen. Ne? Da hat so gerade die Superbike-WM gestartet tatsächlich. Ja, da war ich auch ab und zu mal so ein wenig mit unterwegs.
Das ist ja einfach der Hammer. Also man kann es, glaube ich, wirklich schon raushören. Mir virtuell gegenüber sitzt eigentlich ein Stück Motorsportgeschichte des deutschen Motorsports im Zweiradbereich.
Naja, also halt immer in diesem kleinen Bereich, in dem ich da unterwegs war. Ne? Also das, wenn du so alt wirst, bleibt das nicht aus, wenn du halt auf diesen zwei Rädern bleibst. Tatsächlich.
Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Genau, und lieber Ralf, ich weiß jetzt schon, wenn ich Chris von dir erzähle und wie die Aufnahme war, beziehungsweise wenn er die Aufnahme hört, wird er sich wahrscheinlich im Pöppis beißen, dass er heute nicht mit dabei sein kann, weil er von uns beiden so ein bisschen der Achshase ist, der auch viel sich mit mentaler Belastung und mentalem Training auseinandersetzt. Und um mal so ein bisschen Überblick zu geben, wie du jetzt vom Onroad Superbike, allen möglichen Motorrädern, die du gefahren bist, die du umgebaut hast und die Wettbewerbe in den unterschiedlichsten Bereichen, wo du teilgenommen hast. Wie bist du jetzt eigentlich dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also wie bist du zum Mentaltraining überhaupt gekommen, um da vielleicht mal anzufangen?
Naja, das Mentaltraining ist etwas, was ich jetzt noch gar nicht so lange mache. Seit boah, 6 Jahren ungefähr, ja, so roundabout in der Gegend. Und im Prinzip ging es mir echt so ein bisschen darum, dass so ein bisschen Fragen aufgetaucht sind oder, hey, du musst mental stark sein, ja, dass das irgendwie läuft. Also genau, sei einfach mal mental stark. Und dann habe ich mich gefragt, ja, kannst du mir mal erklären, was das ist? Was ist das eigentlich? Wie geht das? Was ist Mentaltraining, mental stark? Bitte sag mir mal, was mental stark ist. Also ich bin da selber auch nicht, also ich bin nicht auf eine zufriedenstellende Erklärung für mich gekommen, weil wenn du jetzt quasi mir beantworten müsstest, was ist denn mentale Stärke, was würdest du da sagen?
Mentale Stärke würde ich für mich so definieren, dass ich so weit trainiert bin, mich in ausgewählten, selbst ausgewählten und bewussten Momenten fokussieren zu können und in diesem Fokus zu bleiben, unabhängig von äußerlichen Einwirkungen auf mich durch Lautstärke, Ablenkung, visuelle Reize oder ähnliches.
Sehr gut, dann hast du aber jetzt zum Beispiel mentale Stärke und Konzentration so ein bisschen zusammengenommen. Ja, das sind ja eigentlich sogar zwei verschiedene Bereiche. Also das, was du sagst, die Konzentration, keine Ablenkung von außen, den Fokus, das ist so klassische Konzentrationstraining im Mentaltraining. Kann ich auch was dazu sagen später? Also es gibt für mentale Stärke so einen Übersatz, der es so ein bisschen beschreibt. Also und das war so ein bisschen das, was mich eigentlich auch interessiert hat. Mentale Stärke entsteht aus der genauen Kenntnis der eigenen Leistung. Punkt. So.
So sinngemäß sei dir deinen Schwächen bewusst.
Ja, oder deinen Stärken, ne?
Ja, Stärken und Schwächen.
Tja, jetzt
Ja.
sind wir schon in so einem Bereich, wie denkt der Mensch, ne? So denkt er eher positiv oder eher negativ? Ist Schwäche im Sport positiv oder negativ? Da kann man ein bisschen drüber philosophieren, ja. Aber das sind die Fallen, die uns unser Gehirn und unser Kopf stellt. Das ist so ein bisschen, das ist so drüber gestülpt, das Thema. Das ist. Am Ende ist es natürlich Psychologie, Sportpsychologie ist die Grundlage der ganzen Geschichte. Das ist kein Hokuspokus, nicht über glühend Feuer gehen oder hast du nicht gesehen. Das ist auch kein, wie so random friend, ne? Also Kumpel, erzähl mir mal so ein bisschen was. Also, oder auf die Schulter klopfen oder wir gehen mal einen Kaffee trinken, wir müssen mal reden, so irgendwie. Ne? Also da geht es nicht hin. So. Wenn ich das sage, entsteht aus der genauen Kenntnis der eigenen Leistung, dann ist das quasi meine persönliche Leistungswahrnehmung. Wie nehme ich meine Leistung überhaupt wahr? Dann ist es eine realistische Selbsteinschätzung. Ganz schwierige Geschichte, vor allen Dingen im Motorsport. Im Motorsport ist es ja tatsächlich so, solange wir uns unterschätzen, naja, bringen wir unsere Leistung nicht wirklich. Das ist nicht förderlich, wenn man aufs Treppchen sich stellen möchte, ne? Vor allen Dingen, wenn man in der Mitte stehen möchte. Überschätzen kann natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich sein im Motorsport, logischerweise. So, und jetzt den Punkt zu treffen, dass man sich tatsächlich realistisch selbst einschätzt, das kann man trainieren. Und dann sind wir plötzlich beim Training. Deswegen heißt es mental Training. Das musst du dir so vorstellen, dass wir natürlich Gespräche führen und uns unterhalten. Ich versuche, die richtigen Fragen zu stellen und dann auch Antworten zu bekommen. Das kann auch manchmal dauern. Manchmal muss der Klient, der Sportler, auch mit einigen Fragen wieder nach Hause gehen und das sich selber mal beantworten. Das kann ein bisschen dauern. Und daraus machen wir dann ein Training. Und ein Training ist, wie das Wort schon heißt, dann tatsächlich Training am Ende. Das ist das Witzige daran. Das ist so, solange man diesen Sport betreibt oder solange man als Künstler unterwegs ist. Also das ist ja nicht nur auf Sportler bezogen, ne? Ich arbeite mit Firmen, mit Künstlern, Auftrittsängste, so Geschichten, ne? Also was man sich so ein bisschen auch vorstellen kann, Prüfungsangst, ja. Es ist nichts anderes als ein Wettkampf, wenn du das jetzt also mal wirklich weit siehst, ne? Und ob das jetzt das Thema mentale Wettkampfvorbereitung oder mentale Prüfungsvorbereitung heißt, das hat denselben Hintergrund und ja, da wird was Ähnliches trainiert tatsächlich. Das eine wird für einen Wettkampf angewandt und das andere für eine Prüfung. Ja, das ist so ein bisschen vielleicht zur Erklärung zur realistischen Selbsteinschätzung. Kennst du die Big Seven im Sport?
Nein.
Kondition, Ernährung, Technik, Taktik, Material, Umfeld, mentale Stärke.
Okay, cool.
Ja.
Ja, ich bin super gespannt. Also ich bin jetzt nur ein bisschen passiver, weil ich das ganze Thema sehr interessant finde und dir gerne zuhören möchte.
Ja, also sehr gerne. Ich kann ja zum Beispiel also so vorgehen, dass ich dich frage, Nils, wie sieht's denn aus in deinem Sport? Wie ist denn bei dir die Kondition auf einer Skala von 1 bis 100?
Oh, von 1 bis 100, da würde ich mich einschätzen ungefähr bei 50. Also noch sehr viel Potenzial nach oben, aber jetzt auch nicht total schlecht.
Ernährung.
Auch Skala von 1 bis 100. Beim Ernährung würde ich sagen 70.
Sehr gut. Technik?
Ich bin sehr technikverliebt, deshalb, also Fahrtechnik
Mhm.
oder? Okay,
Fahrtechnik?
gut. Ja, gut, dann Fahrtechnik, dann auf jeden Fall eine 80.
Taktik?
Taktik in Form von, wie ich Hindernisse bewältige und diese überwinden möchte, zum Beispiel.
Ja, und wie ich einen Wettbewerb angehe. Was habe ich für eine
Oh.
Wettbewerbstaktik?
Oh,
Habe ich
ja, oh,
überhaupt
das ist eine
eine?
sehr. Das ist eine sehr gute Frage. Da würde ich mich tatsächlich bei 30 bis 40 einschätzen.
Sehr schön. Material, das ist jetzt dein Material, was du zur Verfügung hast.
Ach, natürlich eine glatte 100. Nein, natürlich nicht. Ich
Warum
würde auf
nicht?
jeden Fall sagen, Material eine 80, definitiv.
Das sind viele relativ hoch, weil das kann man mit Geld kaufen.
Ja.
Umfeld,
Das ist so.
also dein Umfeld.
Umfeld mindestens eine 90.
Wow, super. Und deine mentale Stärke. Da haben wir es wieder.
Ah, doch schon zwischen 80 und 90.
Das hört sich doch auch gut an. Also, das ist jetzt einfach nur exemplarisch, dass die Hörer das auch so ein bisschen verstehen. Habe ich das auch so ein bisschen durchgespielt. Nicht, dass es denen jetzt langweilig wird, liebe Leute, wenn ihr zuhört. Aber ich habe jetzt hier eine Liste mit Zahlen von mir stehen und normalerweise tragen wir das in so ein Kreisdiagramm ein tatsächlich und dann verbinden wir diese Punkte. Das ist ja so ein Strahlendiagramm und dann sehen wir, ob das Rad rund läuft oder ob es nicht rund läuft oder wo die größten Dellen sind. Und die größten Dellen sind ja Kondition, Ernährung, Technik, Taktik tatsächlich. Da hat der gute Nils 30 gesagt, ja.
Ja.
Das würden wir uns hier rausnehmen. Ich würde diese anderen Sachen tatsächlich auch mal so ein bisschen hinterfragen, weil Umfeld 90 finde ich total spannend. Das heißt ja für mich, dass du super Trainingsmöglichkeiten hast, tolle Trainingspartner, dass deine Familie mitspielt, deine Beziehung mitspielt und so weiter und so fort. Also alles, was Umfeld ist für dich. Das
Korrekt.
Umfeld ist, lässt sich sehr, sehr, sehr schwer beeinflussen tatsächlich. Das ist sehr träge. Ja, spielt aber eine maßgeblich große Rolle, weil das alles nimmt man natürlich mit ins Training rein. Da würde ich so erstmal Haken dran machen. So, und als Mentaltrainer geht man jetzt hin und sagt, ah, sehr interessant. Lass uns heute mal über deine Taktik reden. Na? Und
Ja.
was wir da trainieren können. Da würde ich sagen, zum Beispiel, das sind jetzt Beispiele, ja, um Gottes Willen. Na? Also,
Ja, alles gut.
da würde ich jetzt sagen, Nils, ach, was hast du denn für Handlungspläne?
Für Handlungspläne in Form von, wie ich mich auf einen Wettbewerb vorbereiten würde.
Zum Beispiel, also oder ein Handlungsplan für eine unerwartete kritische Situation.
Oh, eine unerwartete kritische Situation. Das finde ich ein sehr gutes Beispiel, weil mich das tatsächlich vor einer Herausforderung stellt, weil ich viel nach dem Motto bewältige, es kommt alles so, wie es sein soll und es wird im richtigen Moment genauso passieren, wie es passieren soll. Und wenn das jetzt dementsprechend so ist, dann ist das so. Und deshalb wäre da mein Handlungsplan tatsächlich, es auf mich zukommen zu lassen, auf mein Improvisationstalent zu vertrauen und auch da auf mein Umfeld zu vertrauen, wenn eine unvorhergesehene Situation kommt. Beispielsweise morgens fällt das Motorrad aus oder das Auto geht kaputt auf der Fahrt zum Wettbewerb in irgendeiner Art und Weise. Wäre das mein Handlungsplan, in Anführungsstrichen?
Klasse, super, genau. Also man kann sich auch tatsächlich so Gespräche vorstellen, jetzt mal so weit. Das wird ja irgendwann, wird es zwischen dem Klienten und dem Mentaltrainer, das ist eine sehr vertrauensvolle Basis. Dazu muss man sagen, deswegen dringt jetzt auch gar nicht so extrem viel nach außen, weil ne, was hier in meinen Räumlichkeiten oder sonst wo passiert, das bleibt da auch. Da muss sich auch jeder Sportler oder Künstler drauf verlassen können, tatsächlich. Deswegen sind wir jetzt auch nicht da draußen so richtig brutal am Rumposen, sage
Wäre
ich
auch ein
immer.
bisschen
Ne?
seltsam.
Manche Sportler sagen auch, das ist mein Wettbewerbsvorteil, ne, dass ich einen Mentaltrainer habe und das mache. Das geht auch sonst niemandem erstmal was an.
Ja.
Ne? So, also, aber zurück. Würde so ein Handlungsplan, den du sehr gut angesprochen hast, ja, den erarbeiten wir zum Beispiel gemeinsam mit den Sportlern, nachdem wir uns da so ein bisschen vorher drüber unterhalten haben, ein paar Sachen erklärt haben. Also das ist natürlich sehr viel Gespräch dabei, aber ein Handlungsplan besteht dann am Ende aus einer mentalen, einer emotionalen und einer körperlichen Ebene. Das heißt, ich frage, das müssen wir jetzt nicht beantworten, ne? Also ich sage es nur grundsätzlich. Was machst du mental, was machst du emotional und was machst du körperlich in so einer Situation? Das erarbeiten wir uns gemeinsam. Das gibt bestimmte Regularien, wie das auszusehen hat, welche Zeitform, welche Wörter verwendet werden und so weiter und so fort. Wenn das steht, dann lernt der Sportler das auswendig. Auswendig in einer Art und Weise, dass er es vortragen kann.
Und so unter dem Motto, wie man es aus der Schule kennt, wenn ich dich um 3 Uhr morgens wecke, dann muss das wie aus der Pistole geschossen kommen, damit es nämlich vom Verstand ins Unterbewusstsein dringt und ich das Ganze mir unterbewusst bewusst machen kann.
Perfekt, genau so hätte ich es auch
Ah,
ausgedrückt.
perfekt.
Das und das wird dann nämlich trainiert. Das heißt,
Okay, cool.
wenn es dumm läuft, wird der Sportler um 3 Uhr morgens geweckt. Auch das kann passieren. Der wird unter Stress gesetzt, dass er das abruft. Ja, vorträgt, Slackline, Wackelbord, da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, auch vielleicht mal emotional.
Ja.
Na, also der trainiert dabei.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt das, was du eingangs ja gesagt hast, dass es ein
Genau.
wirkliches Training ist. Jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ja.
Weil das ist nicht ganz so einfach, in dieses Unterbewusstsein reinzubekommen. Und das geht mit Training. Und das muss man auch wissen. Also man kann sich das ein paar Mal vorsagen, das ist alles wunderbar. In unserem Sport haben wir begrenzte kognitive Reserven, weil wir relativ viel Strom für die Körperbewegung brauchen, sage ich immer, weil da sehr große Muskelgruppen im Einsatz sind, wenn du jetzt auch, egal ob das Trial, Motocross ist halt 20 bis 30 oder 35 Minuten all in, ne? Klar. Beim Enduro hast du einen ganz langen Tag und wenn du beim Trail in die Sektionen reinrollst, dann hast du in deiner Sektionszeit 4 Minuten oder, ne, je nachdem, wie lange die ist, hast du eine sehr, sehr, sehr hohe Körperspannung die ganze Zeit. Menschen, die nicht Trail fahren, wissen das manchmal gar nicht so, wie anstrengend das sein kann, bis man da wieder rauskommt aus so einer Geschichte. Das heißt, ich brauche relativ viel Strom, natürlich für den ganzen Körperapparat, dass das alles mal so funktioniert mit Körperspannung, Krafteinsatz. Und da sind die Reserven halt begrenzt. Und je schlechter meine Kondition ist, müssen wir nicht drüber reden. Das kennt jeder. Und wie du schon sagtest, dadurch, dass wir das ins Unterbewusstsein bringen, und das Unterbewusstsein läuft komplett autonom ab. Das läuft halt so vor sich hin, ja. Das ist das Schöne daran, weil das merkst du, wenn du anfängst, übers Schalten nachzudenken, dann weißt du, dass du schon wo ganz woanders bist wieder mit. Das muss eigentlich automatisch gehen, logischerweise, ne? So, und das Unterbewusstsein, das ist das Tolle, steuert das Bewusstsein. Und wenn ich jetzt am Ende bin, ist es einfach mal so, dass just in diesem Augenblick, wo dir diese kritische Situation passiert, dein Handlungsplan komplett automatisch abläuft. Du denkst gar nicht drüber nach. Ja, und das Leben geht weiter. Und dein Sport geht weiter, weil wir reden ja hier oft um Sekunden,
Ja,
ne?
absolut.
Oder um Fehler halt. Nehme
Und
ich den Fehler mit in dieser Sektion oder habe ich einen Haken dran gemacht? Wie gut kann ich das machen? Das verstehst du ziemlich gut, was ich jetzt gerade sage, ne? Also, oder denkst du noch beim Ausfahren in der Sektion an den Fehler? Oder na so, dafür
Ja.
gibt es Handlungspläne.
Das finde ich tatsächlich super genial, weil das für mich auch, also eben gerade in dem ganzen Bereich der persönlichen Weiterentwicklung, Selbstoptimierung, wie auch immer man das Ganze nennen möchte, ich also auch relativ interessiert bin und da auch relativ viel und lange unterwegs bin, würde ich jetzt mal behaupten. Und es ist aber sehr schön nochmal zu hören, dass gerade im sportlichen Bereich so ein bisschen den Einblick zu bekommen, was da eigentlich wirklich hintersteht. Weil man stellt sich, also gerade dieser Begriff oder beziehungsweise diese Rolle des Mentaltrainers ist mir schon öfter begegnet in Gesprächen oder wie auch immer in irgendwelchen Konstellationen, dass man davon gehört hat. Aber es war nie, für mich nie greifbar. Das ist so wie, wenn irgendein großer Fußballverein sagt, ja, und das ist jetzt unser Physiotherapeut. Und man sagt, ja, das ist der Physiotherapeut. Der wird da irgendwie mit rumlaufen, massiert die nach dem Spiel durch und dann ist alles gut. Dass da vielleicht sogar noch viel mehr hintersteckt, das ist ja auch gar nicht bewusst. Deshalb ist es natürlich jetzt gerade auch nochmal super interessant, so ein bisschen mitzubekommen, wie breit gefächert das auch sein kann.
Naja, also wenn ich vielleicht, genau, deswegen in breiten Fächern, das ist vielleicht ein guter Ansatz, um einfach mal diese einzelnen Punkte anzusprechen, die wir hauptsächlich im Mentaltraining behandeln. Wenn man sich das so ein bisschen wie so ein Molekül vorstellt, ist in der Mitte quasi ist das Wort Mentaltraining und außenrum schwirren, ne? Dann die einzelnen Molekülteilchen noch rum. Da haben wir einmal das Thema Motivation im Mentaltraining. Motivation ist Umgang mit Niederlagen, zum Beispiel auch nach Verletzungen,
Oh,
ne,
ja.
zurückkommen nach Verletzungen und also grundsätzlich das Wort Motivation. Bei Motivation fällt auch ganz stark Erholung mit rein. Ne, das ist etwas, was oft so ein bisschen vergessen wird, der Bereich Entspannung, Erholung, das fördert natürlich die Motivation. Wenn ich ständig unter Feuer, unter Stress stehe, dann habe ich da ein Problem mit, ne? Dann haben wir das mentale Techniktraining. Und das ist das Spannende, das ist eigentlich das Mentaltraining im engeren Sinne. Das ist zum Stabilisieren der Bewegungsabläufe. Also Kino im Kopf, tatsächlich. Mentales Techniktraining ist ein ziemlich dickes Brett.
Ja.
Das fordert und erfordert auch längere Vorgespräche, weil wenn du damit mal angefangen hast, ist das Aufhören so blöd. Ich kann ja sagen, warum, weil die Bewegungsabläufe, die sind hierarchisch in unserem Bewegungsgedächtnis abgespeichert. Also, wenn du dir vorstellst, du öffnest deine Hand, ne? dann öffnen sich ja die Finger. Und das ist bei jedem so ein bisschen anders, wenn man sich das mal anguckt, welche Finger sich vielleicht zuerst öffnen. Na? Also es fließt wie immer irgendwo Strom durch, dass das alles funktioniert. Und das wird natürlich gesteuert, weil dieser Bewegungsablauf abgespeichert ist. Wenn jetzt ein Diskuswerfer, ich gehe jetzt mal weg vom Motorsport, da haben wir auch jede Menge Beispiele, machen wir auch tatsächlich, sind eine sehr techniklastige Sportart mit der Drehung, mit dem richtigen Abwurf und so weiter und so fort. Wenn du mit dem jetzt anfängst, mentales Techniktraining zu machen, dann ist es möglich, dass er erstmal schlechter wird. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, weil wir diese Bewegungsmuster erstmal aufsplitten.
Gut, genau das wollte ich nämlich gerade sagen. Wahrscheinlich, weil er dann innerhalb des Trainings über seine Bewegungen nachdenkt und dadurch wahrscheinlich auch dazu neigt, diese zu hinterfragen bzw. nicht so flüssig ausführen zu können.
Ja, wir splitten die auf und setzen die neue zusammen. Also im besten Sinne. Das heißt, das dauert mindestens 12 Wochen, tatsächlich, die ganze Geschichte. Also vor einem großen Wettkampf und so Geschichten macht man das nie. Aber Verletzungspausen oder sowas sind ideal dafür, zum Beispiel. Na, ganz klar, da bin ich ja sowieso gerade verletzt. Also hört
Ja,
sich ein bisschen
klar.
komisch an, aber ne?
Nein, aber das ist ja so. Und es gibt ja auch diesen Spruch Comeback Stronger. Und Matthias Wagner, den kennst du ja auch, das ist ein Rallye-Fahrer für KTM, der ja auch eine Historie Motocross und Endurosport hat. Der hat eine Biografie mit seiner Schwester zusammen rausgebracht. Roadbook heißt es, glaube ich, einfach nur ganz simpel, mit Matthias Wagner und Eva Wagner geschrieben. Und das ist auch ganz interessant, weil er zum Beispiel gerade auf diese Verletzungspause dann drauf eingeht und einfach sagt, nee, daraus habe ich nichts gelernt, das ist irgendwie überhaupt nicht meins, so dieses Comeback Story, Stronger zählt für mich überhaupt nicht. Und aber mit diesem Hintergrundwissen, dass auch das, was du gerade gesagt hast, dass die Möglichkeit darin eher zu sehen, sich selbst zu verbessern oder zu optimieren oder wie man es auch immer nennen möchte, ist ja der Inbegriff davon und erklärt es ja auch, weil man sagt es ja einfach nur so daher, ja, so unter dem Motto, in einem Jahr kannst du dann wieder anfangen, Motorrad zu fahren, joggen zu gehen, Leichtathletik zu betreiben oder, genieß jetzt erstmal die Pause und dann sinngemäß, ja, weil du dich so entspannt hast, deshalb wirst du dann ein bisschen stärker und freier zurückkommen. Das ist das, was ich vorher immer damit assoziiert habe.
Ja, was könnte ein Rallye-Fahrer machen? Der könnte ein richtig tolles Konzentrationstraining machen. Ja, also als Mentaltraining. Und das heißt, das hat dann auch ein bisschen was mit, naja, wie lese ich ein Roadbook, wie schnell lese ich es, wie schnell kann ich diese einzelnen Bilder abrufen? Wenn ich nur einmal kurz das Bild sehe, weiß ich, was Sache ist? Oder muss ich darüber nachdenken? Also da sind Trainingsmöglichkeiten, das ist ein weites Feld. Also, ne, so gerade auch in dem Thema Rallye, dann was Konzentration betrifft. Das ist ja quasi so eine Geschichte bei den Geschwindigkeiten, die da gefahren werden, sollte der Blick auf das Roadbook relativ kurz sein. Das heißt, ich muss ja trainieren, dass ich sehr kurz diese Informationen erfasse und ein Schema habe für mich, ein individuelles Schema, wie ich mein Roadbook gestalte. Das hat jeder, ja, natürlich. Aber auch das lässt sich mit Mentaltrainer zum Beispiel optimieren und erarbeiten, sowas. Auch welche Farben, ne, sind gut für den Kopf, welche verwende ich, welche Zeichen mache ich mir selber, wie schnell weiß ich, was da steht. Übersetze ich es auf Französisch oder habe ich ein eigenes Wort dafür? Also, na, vom Französischen auf Deutsch, so meine ich es, oder habe ich ein eigenes Wort dafür, weil die Roadbooks bei den großen Rallyes ja meistens Französisch die Abkürzungen sind. Ne? So, und das ist manchmal nicht so einfach, wenn ich dann noch anfange nachzudenken, ja, war das jetzt rechts, links? Also, das können alle Rallye-Fahrer im Normalfall, aber manchmal kann man es noch schneller und darum geht es dann so ein bisschen. Und by the way, fährt der Wagner nicht Romaniacs? Hat er sich nicht in der Bronzeklasse angemeldet? Mit der Rallye-KTM?
War das Matthias Wagner? Ich weiß,
Das weiß ich auch nicht. Da
es
muss ich
gibt
nochmal gucken. Irgendwas habe ich im Hinterkopf.
genau, es gibt nämlich, ich meine, entweder war es der Nachname Wagner oder der Vorname Matthias, kommt auch aus Österreich, ja doch aus Österreich. Und da dachte ich nämlich auch, dass das der Matthias Weigner wäre. Der hat nämlich, glaube ich, auch beim Erzberg-Rodeo ist der, glaube ich, auch Finisher geworden. Wenn mich das jetzt nicht ganz täuscht.
Dann ist das ein anderer, ne? Das ist ja, den kennt. Nee. Ich meine schon den Rallye-Fahrer.
Ah, okay, gut. Also,
Und
weil da
der
weiß
will,
ich.
glaube ich, mit einer Rallye-Kiste, also mit Turm und allem drum und dran, mitfahren. Und das ist ja schön. Paul Tarres fährt mit. Ich glaube, der fährt auch wieder Bronzeklasse und
Ach,
so.
natürlich.
Und,
Also,
ne?
es sei den allen gegönnt. Man merkt, schönerweise muss ich tatsächlich auch sagen,
Ja.
dass dort die Marken sich versuchen, jetzt gegenseitig zu übertrumpfen. Und ich als Konsument sitze da freudig nur dahinter und gucke mir das sehr gerne an.
Ich war da auch schon mal und nächstes Jahr fahre ich da wohl auch wieder hin.
Das ist tatsächlich ein sehr guter Anhaltspunkt. Aber bevor wir dazu springen, dieses ganze Thema Mentaltraining, hast du dazu noch irgendeinen Gedanken im Kopf, wo du sagst, der passt jetzt nochmal dazu oder den willst du jetzt rauslassen, den wir vielleicht einfach noch gar nicht angesprochen haben?
Ja, das ist natürlich ziemlich groß, ne? Ich war jetzt beim mentalen Techniktraining, wo ich
Genau.
eben war, im engeren Sinne. Da kann man jetzt auch schon mal einen halben Tag drüber erzählen, wie das überhaupt
Ja.
funktioniert oder könnte man sozusagen. Ne? Wie du schon sagst, ist, wir schweifen gerne. Wir haben das Thema Konzentration, was ein großes Thema ist. Ne? Wie das überhaupt funktioniert, wie funktioniert Aufmerksamkeitslenkung, wo ist mein Fokus, wie schnell schalte ich Konzentrationsarten um. Da vielleicht nur ganz kurz. Du kannst deine Konzentration nach innen oder nach außen richten. Du kannst sie weit oder eng richten. Na, der Fokus ist eng sozusagen. Aber irgendwann musst du halt auch mal wieder gucken, wie es weitergeht. Ja? Und wenn du den Fokus natürlich immer auf diese Spurrinne richtest. Ja? Oh Gott, Spurrinne.
Genau, guck nicht diesen Stein an. Guck nicht diesen Stein an.
Genau.
Ah, okay, du hast den Stein angeguckt.
Genau, richtig. Also da gibt es unendlich viele Trainingsmöglichkeiten. Ich habe einige Sportler, die das auch verletzungsbedingt sehr stark gerade dran arbeiten.
Ja.
Und ne, das Thema mentale Stärke und mentale Wettkampfvorbereitung, das gehört so ein bisschen zusammen, diese beiden Geschichten. Das ist auch noch ein Bereich, dass ich mal so ein bisschen was über diese verschiedenen Bereiche gesagt habe. Später, wenn wir noch Zeit und Lust haben, kann ich gerne dann auch immer so auf spezielle Sachen eingehen, die du mich gerne fragst. Aber weil du sagst, was geht dir noch im Gedanken rum, ist es so, naja, die Macht der Gedanken tatsächlich. Wie sind denn eigentlich deine Gedanken? Wie ist denn dein Mindsetting? Die Gedanken beim Sport, unterstützen die dich eher? Sind die hilfreich? Oder sind die, blockieren die dich? Machst du dich selber schlecht? Ja.
Ja.
So.
Das ist tatsächlich ein sehr großer Punkt, an den ich selber, wo ich selbst dann ja auch immer wieder merke, dass mich das zum Beispiel blockiert. Dass da dann solche Sachen mit reinkommen und man sich damit auseinandersetzen muss. Und dann kenne ich es nur aus meinem Blickwinkel und meiner Perspektive, wenn man jetzt beispielsweise mit Leuten zusammen trainiert und man steht vor einem neuen Hindernis. Jetzt gerade im Dreisport gesprochen, was weiß ich, ein neuer Stein wurde angeliefert und der wurde verbaut innerhalb einer Sektion und man trainiert ihn zu zweit und der eine schafft es nach dem dritten Versuch und du selbst nach dem zehnten Versuch verzweifelst immer noch daran und weißt einfach den Grund nicht. Und das ist bei mir zumindest oft zurückzuführen auf negative Gedanken. Also ja, die sind unheimlich mächtig. Und wenn man den Kopf frei hat, dann fährt man auch schön.
Ja, ob du denkst, du kannst es oder du denkst, du kannst es nicht. In beiden Fällen wirst du recht haben.
Sehr schön. Ja, ja. Das würde
ich
so
beschreiben. Und das ist so der Ansatz. Jede Handlung geht ein Gedanke voraus. Jeder. Du gibst immer zuerst im Kopf auf. Wenn du jetzt an so einen Marathonläufer denkst oder du selber, geht dir immer zuerst irgendwas durch den Kopf. Ja?
Ja.
Bevor du tatsächlich aufhörst, hast du darüber nachgedacht. Dann merkst du, wie stark Gedanken auf dich wirken, auf das gesamte System Mensch nämlich. In einer großen Art und Weise. Jetzt ist es so, dass natürlich viele Menschen jetzt gar nicht so arg wissen, was sie eigentlich denken. Hört sich komisch an, weil sie nicht darüber nachdenken, was sie denken. Das hört sich wirklich schräg an, weiß ich. Aber wenn wir die Übung machen, die machen wir immer, schreib bitte auf, was du gedacht hast an dieser Veranstaltung, was dir so einfällt im Training. Schreib das mal auf, notiere das mal, mach mal ein Emotionstagebuch. Das ist Mentaltraining, ne? Jetzt ist kein Poesiealbum, ja?
Geil.
Notiere mal deine Gedanken tatsächlich. Setz dich damit mal auseinander. Von Tanja kann ich sagen, weil das ja auch schon öffentlich so auch von ihr postuliert wurde. Sie sagt, ich habe gar nicht gewusst, was für ein Irrsinn ich teilweise denke beim Fahren. Verrückt. Das ist mir da erst klar geworden eigentlich, wo ich mich damit beschäftigt habe. So, und auch da gibt es natürlich dann Mittel und Wege, das zu verbessern. Das heißt, ich kann nicht mir eine Leistung herbeireden, die ich nicht abliefern kann. Das funktioniert nicht. Ja, es geht immer nur darum, die Leistung abzurufen, die ich an diesem Tag bringen kann. Also mehr schaffe ich nicht. Aber
Ja.
vor allen Dingen geht es darum, dass ich nicht weniger mache. Das ist so der entspringende Punkt eigentlich.
Ja.
Na? Verstehst du? Weil ich kann mir jetzt nichts, also ich kann mir jetzt keine Medaille beim Universum bestellen, gedanklich oder was weiß ich, was es da für lustige Ideen gibt. Also das ist nicht Mentaltraining, ne? Da sind wir nämlich bei der realistischen Selbsteinschätzung. Sondern ich versuche aber das, was ich tatsächlich kann, auch abzurufen. Das ist der Punkt. Ja, und da gibt es natürlich dann wieder jede Menge Möglichkeiten, wie man ein negatives Gedankenkonstrukt in ein positives umwandelt. Das Wort Affirmationen, davon hast du vielleicht schon mal was gehört, das wird da verwendet im Training. Und das hat schon viel mit Reden zu tun. Und manchmal ist es sehr hilfreich, wenn man, wenn ich jetzt wieder auf den Dreisport zum Beispiel zurückkomme, da geht das wunderbar, wenn du Videoaufnahmen einer Sektion machst im Training oder im Wettbewerb. Du setzt dich hinterher mit dem Sportler zusammen, mit der Sportlerin. Ihr guckt euch gemeinsam die Auswertung an. Ich verkabeln den Sportler, die Sportlerin über so ein Biofeedback-Gerät, also ein bisschen Hautleitwehr, dann merke ich, so, jetzt gucken wir das mal gemeinsam an. Jetzt erzähl mir mal, was du da gerade gedacht hast. Wirkt relativ gut, kann man sehr, sehr viel auch wieder zurückholen. Und dann haben wir ja auch gemeinsam tatsächlich wieder so eine Situation, wo ich denke, ah, das gedacht, das gedacht, das gedacht, das. Wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir da?
Ja.
Da sind die berühmten Stufen, da sind die berühmten Fehler. Was habe ich da gedacht? Ach, Scheiße. Hey, wir sind im Mentaltraining. Okay, schöne Scheiße. Siehst du, geht doch. Das war jetzt ein kleiner Joke zwischendurch.
Ja.
aber genau, mit dem Ach, Scheiße arbeiten wir dann. Ne?
Ja.
Es kann ja passieren, wenn ich jetzt nur, dass man es versteht, so ein bisschen, wenn ich jetzt ein bisschen aus unserer Zweiradsportart raus steige und ein Billardspieler spielt eine Kugel und das Ding hat halt nicht funktioniert. Ja, der kann jetzt auch denken, Kacke, Mist, halt, Mann, ey,
Stimmt,
das,
ja.
ja. Der kann aber auch lässig in Anführungszeichen, das ist das falsche Wort, der kann aber auch über den Tisch gucken und sagen, da habe ich aber meinem Gegner ganz schöne Aufgabe hingelegt. Und sich wieder hinsetzen.
Ja, das ist ein
Das ist,
enormer Unterschied.
so ist es. Und das ist ja dann auch wahrscheinlich so. Und sowas versuchen wir uns zu erarbeiten. Ja. Und dann später auch irgendwie anzuwenden. Das dauert ein bisschen, weil es Training ist. Also, das ist nicht so. Also, hier ist keine Notfallzentrale. Ich brauche jetzt mal schnell einen Mentaltrainer, weil ich habe übermorgen ein ganz wichtiges Rennen.
Ja, super,
Dann kann ich
schön. Da
nur
rufst du
sagen,
12 Wochen zu
ja.
spät an.
Tut mir wirklich leid, aber ich kann dir nur eins sagen, voraus, hab Spaß. Aber das wirst du ohne Training vielleicht auch gar nicht schaffen. Das ist dieses, das ist eigentlich der Punkt, wenn man in den Wettbewerb geht, der Wettbewerb ist kein Training mehr, dann muss man abliefern. Und wir haben fast alle ein Problem, dass wir sehr ergebnisorientiert denken. Ich muss Erster werden, Zweiter, Dritter, Vierter, ich möchte Top Ten fahren oder irgend sowas. Ne? Schränkt uns natürlich unheimlich ein, weil wir natürlich dann an die Konsequenzen denken, wenn das halt nicht stattfindet. Die
Na klar.
Aufgabe ist eigentlich, also ich habe schon oft gehört, jetzt wo es mir egal ist, funktioniert es plötzlich.
Ja, genau.
Habe ich gesagt, ja, da wollen wir eigentlich hin. Ne?
Ja.
So, und das ist aber so unheimlich schwer, dass wir den Blick auf den Prozess legen. Also, welchen Prozess muss ich denn verbessern? Das ist ganz, 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 ganz viel Mentaltraining. Das sprengt jetzt den Rahmen, ne? Was du an den Prozessen eigentlich änderst. Und dann lieferst du halb ab. Und am besten ist, das sage ich immer, du lieferst deine Bestleistung ab, die du heute zu leisten entstanden bist. Nicht mehr und vor allen Dingen, da haben wir es wieder, vor allen Dingen nicht weniger. Deine Bestleistung, egal was sonst ist. Und hinterher wissen wir ja, für was es gereicht hat. Hey, wenn es für den ersten Platz gereicht hat, sensationell. Wenn es für den fünften Platz gereicht hat, dann können wir nachher, na, nach dem Wettbewerb schauen, was müssen wir denn eigentlich trainieren. So, und das ist dann prozessorientiertes Denken. Das heißt, ich muss im Vorfeld den Prozess einfach verbessern. Und jetzt gehe ich nur raus und mache meinen Job. Es gibt so diese alte Franz-Beckenbauer-Geschichte. Ich glaube, das war Europameisterschaft. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Oder Weltmeisterschaft. Da kenne ich mich zu wenig aus. Der hat dann zu den Kollegen da in der Kabine auch gesagt: Na, geht's raus und spielst Fußball. Ja, und genauso funktioniert es. Geh raus, fahr deine Sektion.
Genau,
Geh
mach es.
raus, feuer 35 Minuten ab, was du kannst. Und hinterher gucken wir mal, für was es gereicht hat. Und dann gucken wir auch mal, was wir denn verbessern können.
Ich wollte gerade sagen, und das, was ich auch so ein bisschen zwischen den Zeilen auch raushöre, hat es ja auch ganz viel mit Selbstvertrauen auch einfach zu tun. Vertraue in dich selbst, vertraue in deine Leistung, vertraue in dein Können. Weil wenn du nicht in dieser Drucksituation bist und deinen Kopf frei hast, in Anführungsstrichen, dann funktioniert es ja. So, das ist ja häufig eben genau das Spielchen dabei. Ja, super, super genial. Ja.
Naja, das ist so ein bisschen, da sind wir den Punkt, das kann man trainieren. Das, manchmal ist es total schräg. Ich kann dir ein Beispiel geben, zum Beispiel, wenn du einen Bürojob hast und stellst dir irgendwo deinen Mülleimer, deinen Papiereimer hin, dann hast du da so ein paar Papierkügelchen oder sonst was parat. Und am besten, du hast 10 Stück. Und sagst, da steht der Mülleimer, wie viel von 10 treffe ich? Und zwar jetzt und heute, in der Kondition, in der Stimmung, in der ich jetzt gerade bin. Und dann gibst du eine Prognose ab, sagst zum Beispiel, ich treffe heute 6 von 10. Und dann zählst du, du wirfst den ersten, daneben 0, ne? Von 1 und so weiter und so fort. So zählst du dann, ne? 0 von 2, 0 von 3, 1 von 4, 2 von 5 zum Beispiel. Dann guckst du später, wie gut deine Prognose war. Wir sind jetzt nämlich in einem Training, in einem ganz einfachen, simplen Anfangsstatus, um Gottes Willen, von einer realistischen Selbsteinschätzung, also Prognose und Feedback. Also wir sind im Bereich mentale Stärke damit. Das können wir jetzt machen, indem wir, also pass auf, der Hintergrund ist nicht, dass du den Papierkorb immer an die gleiche Stelle stellst oder du kannst mal stehen, mal sitzen. Es geht nämlich nicht darum, hier eine Zirkusnummer zu machen, ich kann 10 von 10 versenken, sondern die Situation ist immer mal anders und du gibst eine Prognose ab und probierst mal, dich wirklich einzuschätzen. Was schaffe ich denn tatsächlich? Damit trainierst du ja dich persönlich. Also, das ist jetzt, ich breche es ganz simpel runter, ne? Dein Gehirn mal schnell eine Prognose. Schaffe ich die Stufe? Ja, da kann man auch mal
Sehr.
Nein sagen, dann weiß ich, okay, die 5 Punkte hole ich mir. Ja, so what? Ist halt so. Ne? Also, ne? Oder ich setze einen Fuß oder irgend sowas. Also wenn ich jetzt beim Drill einfach mal bin. Ne? Aber dann ist das so. Das ist doch besser, als zu sagen, oh, ich weiß auch nicht, mal ausprobieren, oh, mal gucken, so irgendwie, ach, das geht bestimmt schief und dann sind wir im Bereich der selbsterfüllenden Prophezeiung. Auch da reagiert unser Hirn super drauf. Hinterher sagst du, Süße, habe ich doch gesagt, dass das nicht geht.
Ja, der klassische Satz. Genau so ist es.
Das kennt man. Also, ja, park mal ein mit dem Auto rückwärts und dann sag aber vorm Einparken, ich brauche 2 oder 3 Züge, um einzuparken.
Mal gucken, wie oft du richtig liegst.
Ja, by the way. Also, und das Lustige ist, du brauchst keine extra Zeit dazu.
Nein.
Also das mit den Papierkügeln kannst du verstärken. Dann lässt du einmal Kollegen zugucken, Kolleginnen zugucken. Ne? Also machst es unter Druck, dass Leute zugucken, wenn du deine Prognose abgibst und so weiter. Wir sind ja im Training, deswegen habe ich da eine simple Geschichte genommen und da, das ist immer systematisch aufgebaut. Ne? Ja.
Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Teil des Trainings, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es das gesamte Training sowie auch die Rolle für dich als Trainer auch super interessant macht, weil du so viele unterschiedliche Ergebnisse hast. Also es ist ja nicht so, dass du dich da hinstellst und du sagst, ah, so wie ich dich gerade hier sehe, weiß ich schon ganz genau, das, das und das machen wir jetzt, das ist unser Fahrplan. Ja, komm, in 3 Monaten rockst du das Ding und dann ist wieder alles durch. Nein, sondern es ist ja enorm individuell. Jeder hat ja nochmal verschachtelt in irgendeiner Art und Weise nochmal andere Hintergründe, weshalb er handelt, wie er handelt und vielleicht andere Beweggründe, da hinzukommen oder ein gewisses Ziel zu haben. Die Ziele können und es ist ja so breit gefächert. Und da ist wirklich das Ding, du sagst, du machst es seit 6 Jahren, waren das, glaube ich, oder
Ja,
sechseinhalb Jahre?
ja, ja,
Gen genau. Ist das der Impuls oder ein Impuls von vielen, der dich so motiviert dabei behält? Weil du könntest ja jetzt auch sagen, du machst es 6 Jahre, du hast einiges gesehen, jetzt kann ich weitermachen. Jetzt kommt was anderes.
Nee, nee, das ist etwas, was ich auf jeden Fall noch ein Weilchen weitermache. Ich habe auch einige Sportler, mit denen ich unheimlich gern natürlich auch zusammenarbeite und da stellen sich auch Erfolge ein. Wie groß der Anteil des Mentaltrainers ist, das muss man jetzt, das ist ein Teil des Puzzles. Ja, also so sieht das aus. Das ist ein Teil des Puzzles einfach. Ne? Und das kann mal mehr und mal weniger sein. Das kommt einfach so ein bisschen tatsächlich darauf an. Ja, und jetzt bin ich auch in mehreren Sportarten mit unterwegs, finde ich auch ziemlich spannend. Also Motocross, Enduro, Trail, Mountainbike, ne? Dann haben wir noch Volleyballer und so weiter und so fort. Das ist so, mit Mannschaften ist es ja noch mal anders.
Stimmt,
Ne?
ja.
Und also für mich ist es natürlich so, ich verlängere mein Mitspielen in der Offroad-Szene. Wenn du verstehst, was ich meine.
Da musstest du aber wirklich noch mal tief in dich gehen, um
Ja,
dir das selbst dann auch noch mal einzugestehen. Okay.
das ist tatsächlich so. Ja, also Moped fahren ist super, mache ich unheimlich gerne, mache ich schon immer. Und jetzt hast du ein Alter erreicht, da reißt du da draußen sowieso nichts mehr. Also ich fahre trotzdem noch, aber du bist noch mit dabei irgendwie und na, ich habe die Nase da auch noch mit im Wind. Ich stehe gern mit Stiefeln im Dreck rum sozusagen und
Ja.
bin da mit dabei und habe natürlich jetzt auch dadurch, dass ich natürlich auch Technik und Taktik und Konditionstrainer bin, ne, einen extrem ganzheitlichen Ansatz. Ne, als Rebel Sport Coaching haben wir ja das Thema Sporternährung und Wettkampfernährung noch mit auf dem Zettel. Und das macht meine Frau und die hat die A-Lizenz in Sporternährung. Für uns ist das so ein ganzheitlicher Ansatz dann tatsächlich, den man da auch mal abdecken kann. Da haben wir Spaß dran, so kann man das sagen. Ja.
Wunderbar zusammengefasst. Und das trifft, glaube ich, auch den Nagel relativ gut auf den Kopf, weil ihr macht es einfach, weil es euch Spaß bringt, Freude bringt und weil ihr dieses gesamte Drumherum am Sport, sage ich jetzt mal unabhängig, also klar, natürlich bei dir bestimmt ein bisschen zweiradlastiger als bei deiner Frau, würde ich jetzt mal einfach
Nee,
ins
gar
Blaue
nicht.
schießen und behaupten.
Oh, meine Frau hat wesentlich mehr Pokale als ich.
Ah!
Und ich bin ja, also meine Frau fährt, also nicht meine Frau, doch meine Frau fährt am nächsten Wochenende Le Enduros. Das ist ein Enduro-Rennen in Frankreich, nur für Frauen. Eine sensationell
Geil.
tolle Sache. Von
Geil.
Frauen organisiert, abgesteckt, gemacht und getan. Ich habe heute die Mopeds vorbereitet. Wir fahren Donnerstag, Freitag früh los. Ich mache Service, Support, ja, und reiche die Brillen. Also fährt also auch noch Enduro
Ah,
und auch
das
auf
ist
der
herrlich.
Straße. Ne? Also Ilona ist schön mit R6 unterwegs gewesen, Rundstrecke, Ducati, hast also.
Oh, Hammer,
Ne?
Hammer. Also wenn ich das jetzt so höre, dann muss ich, glaube ich, deine Frau auch noch mal zum Interview einladen, weil
Kannst du gerne
da haben
machen.
sich ja wirklich, bei euch beiden haben sich ja wirklich zwei gesucht und gefunden.
Wir haben uns in Marokko kennengelernt.
Da musste schon extra das Ausland sein, damit man sich über den Weg
Ja,
läuft.
aber wir waren auf Motorrädern unterwegs.
Aber ich finde, Ralf, da schaffst du eine wundervolle Überleitung. Und wir steigen super gerne mal so ein bisschen das Thema deiner Historie
Oh
mal, möchte
ja.
ich gerne so leicht eintauchen. Leicht bezogen darauf, weil ganz ehrlich, ich glaube, wir sehen uns, oder ich hoffe, dass du Lust hast auf jeden Fall noch eine zweite Folge. Weil du hast, glaube ich, so viel zu erzählen. In so einer Detailverliebtheit, im positiven Sinne, da kann man, glaube ich, wahrscheinlich ein ganzes 8-Stunden-Hörbuch mitfüllen, kann ich mir vorstellen.
Naja, Onkel Ralf erzählt auch schon gerne, also das weiß ich.
Das ist perfekt. Aber wieso warst du denn in Marokko und zu welchem Jahr war das denn ungefähr?
Oh, das, ach ja, das war bestimmt vor 12, 15 Jahren.
Na, okay.
Ich war eine ganze Zeit lang mit dem Dirk von Zitzewitz unterwegs und habe bei
Ach, cool.
Dirk Service gefahren für Marokko, Tunesien, Libyen. Durfte dann auch mit alten VW Race Trucks unterwegs sein, in Libyen zum Beispiel, und habe für die Kunden den Service gefahren, Wasser, Benzin, Biwak aufgebaut. Ab und zu bin ich auch Motorrad gefahren, wie sich das gehört. Und meine Frau war Kundin beim Dirk. So einfach ist das.
Ah, nein.
So ist das dann quasi passiert, ja. Und so viele Frauen sind da ja auch auf den Touren nicht, also da sind schon immer einige dabei, aber ne, so viel sind es dann auch nicht. Und naja, das ist so ein bisschen auch meine Affinität zu den Wüsten gewesen. Und mit dem Dirk von Zitzewitz haben wir relativ viele und zum Teil auch spektakuläre Touren gemacht. Also Libyen kommst du ja nicht mehr hin jetzt, ne? Da
Ja,
sind wir
leider.
einmal quer durch den Grand Erg Mursuk. Das machen die wenigsten sozusagen. Den Mut muss man auch mal haben, das machen mit 30 Kunden, die das damals waren. Also
Ja.
war eine Nummer, die wir, glaube ich, alle auch so schnell nicht mehr vergessen. Vor allen Dingen, weil du da auch nicht mehr hinkommst. Ja.
Das kommt auch noch mit dazu.
Und das ist
Ja.
so ein bisschen meine Affinität dann, also später zu den Wüsten gewesen. Ich war, ne, wenn wir jetzt wieder ganz zurückgehen, mal mit einer
Ja.
XT500 ein Jahr lang in Afrika unterwegs.
Ja.
Ne? Und
Wie, Ralf, ich weiß, es gibt manche Leute, die reden da nicht gerne drüber, aber magst du vielleicht das Jahr noch dazu nennen, wann das war?
das war 1900 und lass mich überlegen. 82,
Das ist einfach unfassbar genial.
Dir ist klar, dass es da noch kein Smartphone und Internet und so Sachen
Du,
gab.
Ralf, mich gab es da noch nicht.
Ach so. Okay.
Also, ja, das ist mir durchaus bewusst.
Aber es gab einen Kompass und so französische IGN und russische Militärkarten, mit denen war man unterwegs.
Und genau das ist dieses Spiel. Und deshalb sage ich auch, da brauchen wir eigentlich definitiv eine zweite Folge, weil da alleine nur mal tiefer darauf einzugehen. Aber vielleicht können wir es ja schon mal ansteigen. Was hat dich denn dazu überhaupt, oder was hat dich geritten, dass du gesagt hast, yo, ich fahre jetzt im Jahr 1983 einmal durch Afrika? Für ein ganzes Jahr. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun.
Hatte ich auch nicht.
Sehr gute Aussage.
Also immer ein bisschen nach der Arbeit vorm Studium und so Geschichten habe ich mir gerne Auszeiten genommen, auch mal, die ein bisschen länger waren. Und das war für mich ein Abenteuer, das habe ich schon immer von geträumt. Und weiß ich auch nicht, dann habe ich das auch so ein bisschen geplant, hatte mir eine XT500 dafür zugelegt und die auch zurecht gemacht und hatte auch so ein paar Kollegen, die mitfahren wollten. Je näher das natürlich gerückt ist, desto weniger Sinn das geworden. Und am Ende bin ich dann alleine losgefahren. Nicht so schlimm, das, ja, dann fährst du halt mal bis zum Hafen und schickst die ganzen Winterklamotten wieder nach Hause per Paket und auf die Fähre und los geht das große Abenteuer. Also es war schon spannend in den Jahren, weil du, was hatte ich denn? Zwei Reisepässe, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, weil du nicht
Ja.
hinten jedes Land mit, ne? Jeden Visa reingekommen bist und Weiß ich auch nicht, da waren ganz schön schräge Sachen. Ich habe auch Geld in Wurstdosen einschweißen lassen vom lokalen Metzger. So, weißt du, so, weil ich dachte, Schweinefleisch essen sie in der Gegend nicht so arg. Also werden sie diese Wurst, und habe ich gesagt, Seppel, kannst du mir bitte auf Dickdose auch noch richtig Wurstdose, dass da auch Schweine vorne drauf sind, dass die Leute wissen, was da für Wurst drin ist. Naja, was willst du denn machen? Es gab ja noch, also mit dieser, also weiß ich nicht.
Ja, aber
Traveler-Schecks gab es,
Kartenzahlung.
verstehst du? Du hast halt Bargeld gebraucht ab und zu zum Tauschen. Und dann musstest du dir
Ja.
was einfallen lassen. Ja,
Ist
was willst
einfach
du machen?
nur
Ich dachte
herrlich.
zuerst, kennst du den Film Easy Rider?
Ja.
Siehst du, die haben es im Tank versteckt gehabt, das Zeug.
Ja.
Und so, da dachte ich
Stimmt.
auch dran, ne, die Kohle, aber dann hatte ich doch so ein bisschen Angst und so Geschichten. Also so Gedanken macht man sich da auch einfach, ne? Ja. Hat funktioniert übrigens. Ich war lange unterwegs und mit Schecks konnte man dann einlösen in größeren Ländern und dann hast du einmal eine Kleidungsausrüstung für Botschaften, Banken oder sowas dabei gehabt. Na, ansonsten bist du ja ziemlich runtergerockt irgendwie.
Ist auch wieder ein Argument, kann ich mir relativ gut vorstellen. Also, da hat man auf jeden Fall schon sehr guten ersten leichten Einblick bekommen, wie das Jahr da so ablief mit Geld in Wurstdosen einschmeißen. Aber du hast
Ja,
vollkommen.
die Wurst konnte sie nicht mehr essen übrigens. Das war ein bisschen warm, ne?
Auch irgendwie leicht nachvollziehbar. Oh Gott, das ist herrlich. Okay, gut. Also, wir stellen aber schon fest, 1983 hattest du auch genau so einen Nagel im Kopf, dass du zumindest das ja auch schon gemacht hast. Wann kannst du dich noch daran erinnern, wann und wie deine erste Offroad-Erfahrung war oder dein erster Kontakt mit dem Offroad-Sport?
Ja, das war mit einer SWM 250 Speedy
Ah,
Works
geil.
Motors Twin Shocker. Ne?
Ja.
Habe ich mir vom Zeitungsaustragen quasi als 16-Jähriger irgendwann mal zugelegt, den Eimer. Und zwar im Nachbarort gab es den Peter und der Peter war Geländesportfahrer schon immer. Ja, also auch gab es ja zu der Zeit natürlich auch schon ganz schön heftig. Und Peter hat da so ein Moped verkauft und da war ich öfters bei Peter, habe ihm auch mal so ein bisschen geholfen und naja, und irgendwann stand das Ding halt zu Hause. Die Eltern haben auch große Augen gemacht, weil er keinen Führerschein hat, gesagt, ich will auch nicht auf der Straße fahren damit. Also da fahren wir hier hinten Feldwege raus und da in der Lehmgrube und
Ja.
so Geschichten. Also so ging das tatsächlich los. Und ja, was weiß ich, du hast alle Fahrfehler gemacht, die man machen kann auf dieser Welt. Also wenn ich kann so weit nicht mehr zurückdenken, aber ich weiß es ja, wenn ich hier auch Einsteiger trainiere, wie man auf so einem Eimer sitzt. Und so ein Twin Shocker hat dann, glaube ich, ein bisschen weniger verziehen,
Ein wenig.
fahrwerkstechnisch. Ja, das war total lustig. Das hat man auch gleich das Schrauben gelernt, weil das auch nicht immer so lief, wie man sich das so vorgestellt hatte. Da musste man sich dann anfangen, so im Kopf um Bedüsung, Zündkerzen oder sonstige Geschichten machen. Ne? Das waren ja luftgekühlte Zweitaktmotoren. Man lernt auf jeden Fall was und sammelt da die ersten Erfahrungen. Also manchmal weiß man auch gar nicht, warum das jetzt geht oder warum das jetzt nicht geht. Aber die Älteren haben einem dann auch schon ab und zu mal geholfen. Tatsächlich. Ne? Ja, und das ging damit los. Und damit, ja, das habe ich einige Jahre gehabt. Und dann war das so arg runtergerockt. Ich weiß gar nicht mehr, was weiß ich, wo ist denn das Ding gelandet? Also so wirklich verkaufen konnte man das dann auch nicht mehr. Ne? Da hast du dann auch kein Geld mehr gehabt. Ich habe ja noch nichts verdient, so irgendwie, als wir mit der Kiste da unterwegs waren. Ja, so dann war das halt weg. Und dann, wie gesagt, war ich ja irgendwann 18 und habe mir diese RD400 da geholt.
Also genau, das
Ne?
heißt, die ersten Offroad-Erfahrungen vor den ersten Onroad-Erfahrungen, in
Genau.
Anführungsstrichen, wahrscheinlich plus minus war das dieselbe Zeit, weil natürlich bist du ja auch nur auf Feldwegen gefahren und nicht auf
Ja,
öffentlichen Straßen damals, das versteht sich von
selbstverständlich.
selbst. Und wann kam dann der zweite Kontakt mit dem Offroad-Sport, sage ich jetzt mal, oder die Wiederentdeckung einer alten Liebe?
Ja, der kam ja tatsächlich dann eigentlich, ne? Ich war ja da mit der Enduro unterwegs und Das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Da bin ich noch ein bisschen Straße gefahren und dann war irgendwann ganz Schluss. Und dann habe ich mir eine Tenere zugelegt, so eine XD600 Tenere tatsächlich auch. Und ja, was soll ich sagen? Mit der Tenere bin ich halt in die Tenere-Wüste gefahren. Hat ja Sinn gemacht, dachte ich mir, wenn du schon eine Tenere-Wüste hast. Da stand der Baum noch. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Den haben sie irgendwann, glaube ich. Die Legende sagt, dass da irgendeiner gegen gefahren ist. An so einem Brunnen. Ja, und damit ging es dann irgendwie weiter. Tenere TT 600, das wird dann jetzt schon neuer, das kennen dann schon ein paar auch wieder die Kisten. Und weil du ja von diesem Hubraum da immer kommst, bist du von der TT 600 dann auf eine 525er EXC gestiegen, ne, im Laufe der Zeit. Und von der 525er, jetzt werden die Mopeds immer kleiner, auf eine 450er, boah, und von der 450er auf eine, ich glaube, das war dann schon mal eine 400er und dann war es eine 350er. Wir reden jetzt immer nur von KTMs im Augenblick. Und dann bin ich auf Zwiebacksägen umgestiegen, auf Zweitakter irgendwann. Da bin ich 250er gefahren, Vergaser und dann zum Schluss eine TPI 250er. Da ging es um klein-klein Gemüse, mit der bin ich auch die Romaniacs mal mitgefahren, mit der 250er TPI. Und die verkaufe ich jetzt, die steht noch da. Na, weil ich bin back on four stroke und fahre jetzt wieder 350 EXC.
Ach,
Mag
ja,
ich
okay, gut.
gern,
Also über die Markenwahl
Geballer.
lässt sich jetzt streiten, aber der Viertakter, der ist schon mal ein guter Anfang.
Genau, ach so, ich habe auch eine 250er Beta Evo in der Garage stehen, wenn du verstehst, was ich meine.
Wusste ich doch, dass da noch mehr dahinter schlummert.
ja, also der Dreiler, genau. Eine
Aber
Gas Ranger haben wir auch, also mach dir keine Sorgen, wir sind da nicht markengebrandet. Bei mir ist das reiner Pragmatismus mit dieser KTM-Geschichte, weil ich.
KTM-Teile hat jeder.
Genau, ein toller Händler und ich bin gut ausgestattet, ich kriege gute Preise und ich habe ja ein gut sortiertes Ersatzteillager, in Anführungszeichen, ja, passt. Deswegen, eigentlich sind mir die Böcke zu hoch und so weiter und so fort und ich muss immer so ein bisschen was an den Fahrwerken machen, die einkürzen, dass ich so einigermaßen auf den Boden komme. Beim Endurofahren ist das nicht so ganz unwichtig. Also ja, beim Motocrossfahren ist es Pumpe. Na, aber beim Endurofahren, Steinfelder oder sowas, musst du schon mal einen Fuß setzen. Ja.
Nicht nur ein,
Genau.
wahrscheinlich.
So, ja, deswegen, wie gesagt, haben wir eine Beta Evo, eine 250er haben wir im Stall und eine Gas-Gas Ranger haben wir natürlich auch noch da. Eine 300er. Siehst du? Tolles Motorrad übrigens.
Glaube ich, welches Baujahr ist die Gasgas?
Die Gasgas ist die letzte echte Gasgas. Das müsste eine 2019er sein.
War nicht 2019 schon? Na, wie
Ist
auch immer, aber ja, ich
es
weiß, was du
ist
meinst.
die
2018, 2019 war irgendwie ein Jahr später.
genau,
Ja,
war es dann
2019,
KTM.
2020 war genau dann Übernahme von der KTM-Gruppe.
Genau, und wir haben die letzte echte Gasgas tatsächlich. Jetzt ist Rejus, ne?
Genau,
Rejus, du
Rejus hat ja
weißt,
die Lizenzen aufgekauft und macht
genau
ja
so ist
danach
es.
weiter.
Ja. Und
Weißt du, ob die Rejus Vergaser oder Einspritzung fahren?
die haben die auch noch Vergaser gehabt, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich in der Ranger. Na, die sie jetzt auch noch haben. Tatsächlich. Eine Beta hatten wir auch schon, eine X-Trainer. Das war aber nichts für uns.
Ja, kann ich auch verstehen. Das ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Aber das heißt, euer Fuhrpark besteht derzeit aus 4 Motorrädern?
Nee, ich glaube aus 7 oder 8. Ich muss die durchzählen. Nee.
Was
Ach,
fehlt denn noch?
eine 200er EXC gibt es da auch noch. Das ist auch ein Schätzchen. Das ist ein super
Natürlich.
Motorrad. Ne?
Das hat man auch so noch rumstehen. Wie kam es zur 200er?
Das fährt meine Frau, das Motorrad. Also pass auf, die 200er und die Ranger sind die Enduros meiner Frau. Ne? Die beiden. Und die 200er, das nennt sich das Schäfchen, mit der hat, die ist vorher 400er gefahren und 350er auch. Und nach der 400er, das ist ja so ein bisschen kopflastiges Teil, aber das hat richtig gut funktioniert. Damit war sie unter anderem auch in Marokko. Und danach haben wir dann irgendwas Kleineres, Leichteres nochmal gesucht, ne? weil die Veranstaltungen auch so ein bisschen anspruchsvoller wurden. Und dann ist die Wahl auf so eine 200er KTM gefallen, was ein richtig tolles Moped ist. Wird nicht mehr gebaut, kriegst du jetzt, oh, kannst, die Dinger sind vergoldet im Augenblick, die Teile.
Ja.
Tatsächlich. So, und mit der 200er ist Ilona relativ viel gefahren. So, und dann kommt ja immer mal der Wunsch nach einem Zweitmoped auf. Das ist ja das Natürlichste der Welt. Das kennt eigentlich jeder,
Ja.
der ein Motorrad hat. Also, ob man sich's leisten kann, ist immer auf dem anderen Zettel. Aber der Wunsch ist fast immer da. Also, der geht eigentlich sogar zum Tritt und fährt Motorrad im Normalfall. Weil die Bandbreite eigentlich so toll ist in diesem
Ja, das
Zweiradbereich.
ist
Das,
so.
ne, das ist tatsächlich so. Und naja, dann hat man noch ein bisschen was Kleineres gesucht und dann kam ja diese X-Trainer irgendwann mal ins Spiel. Ausprobiert hat Ilona überhaupt nicht gefallen. Ein wunderschönes Moped, sah richtig schön aus. Die Italiener, ne?
Ja.
Die können Sonnenbrillen tragen und schöne Slipper und so und auch schöne Motorräder bauen. So, jetzt ist aber von der ganzen Geometrie und das ist ja einfach manchmal so, hat ihr einfach nicht
Ja.
gepasst, mir auch nicht. Also, weil ich ja von so einer KTM sportlicheren Geometrie komme und dann auf so eine X-Trainer steig, das war für mich auch total schwierig. Das Ding ist nicht dahin gefahren, wo ich wollte. Ich kenne aber unheimlich viele Leute, die total happy mit diesem Motorrad sind. Ich kenne einige Hard-Enduristen, ne? Die da das Fahrwerk umbauen, also ziemlich komplett, das muss man dann auch, und damit wirklich extreme Sachen fahren, also so Extrem-Enduristen. Und ich kenne auch viele Ladies, die total happy mit diesem Motorrad sind. Das ist nämlich gleich klein, leicht, handlich, agil. Also ich habe auch immer gesagt, oh, mit dem Ding kannst du auch irgendwo einhändig den Berg hochfahren und in der linken Hand noch Pylone haben. So irgendwie, ne? Das geht schon, das fährt da hoch, das Teil. Aber wie gesagt, die Geometrie, das hat alles irgendwie nicht so gepasst, wie sich das auch Ilona vorgestellt hatte. Und dann ist das auch wieder verkauft worden. Das geht ja, Motorräder kann man auch wieder verkaufen.
Ah, ja, ob man das möchte, ist
Ja,
dann immer noch mal die andere Frage.
das hat gut funktioniert. Und dann ist so eine, und dann waren wir an so einem Enduro-Treffen in Jüterbog, altes Lager, irgendwie waren wir da. Und da war ein Bekannter von uns, der hatte so eine neue Ranger. Und hat gesagt, oh, Ilona, willst du nicht mal fahren? Du suchst doch immer so irgendwie. Und das, ich glaube, das würde dir gefallen. Na, Ilona wollte zuerst nicht so, dann, ja, wir packen jetzt, ich habe eigentlich jetzt, nö, ich bin durch. Naja, okay, alles klar. Guter Kumpel. Ich steig mal auf den Bock. Die fährt da irgendwie
Ja.
so 10 Minuten, kommt zurück und sagt, oh, müssen wir kaufen. Schockverliebt, spontan Heirat. Das ist es, das Ding. Fertig, Feierabend, Ende der Fahnenstange. Ne? So, und dann, also da ist meine Frau auch sehr praktisch, ging das gleich so, übernächsten Tag ging das dann los. Und dann Händler gesucht, bisschen rumtelefoniert, gemacht, getan. Und seitdem steht dieses Motorrad bei uns und es ist, also, richtig klasse. Ich fahre da jetzt nicht so viel mit. Ich finde es, also wir haben das sehr niedrig gemacht. Das ist jetzt so mit einer Chipito hinten, so einer Umlenkung, so einer Verstellbaren, wo du da 25 mm runterlassen kannst. Tatsächlich
Ja.
das Heck und vorne natürlich dann auch. Musst du mit auch so ein bisschen was tun, dass es da so ein bisschen eine kurze Sitzbank drauf. Ja, also. Ich bin vorhin, habe ich das ja fertig gemacht, damit so ein bisschen im Garten rumgefahren. Da brauchst du nicht viel Platz für das Motorrad. Das fährt gut, spricht gut an, dieser Motor, finde ich. Das ist jetzt nicht das
Okay.
Leistungswunder. Klar, das ist schon eine etwas sparsamere Variante einer Sportenduro. Aber das, was Ilona damit vorhat, erfüllt seinen Zweck. Ich könnte mir vorstellen, dass man mit so einer Kiste super gut die Romaniacs auch fahren kann. Also ich persönlich. Aber ich will das ja jetzt nochmal mit Viertakter fahren, sicherheitshalber. Ja, so kamst du dieser Ranger. Und die steht jetzt dann auch bereit für das Wochenende.
Und wo geht es am Wochenende hin? Also magst du das verraten? Du hast es ja vorhin schon kurz
Ja, nach
angesprochen.
Frankreich. Frag mich jetzt nicht nach dem Ort. Bourgeois müsste das heißen. Das ist kurz vor Lyon. Genau, und da ist das Enduros, also ein Enduro-Rennen, ein klassischer Enduro-Wettbewerb mit Etappe, Sonderprüfung, ausschließlich für Frauen. Von Frauen organisiert, gemacht und getan. Und es starten auch nur Frauen und das sind, glaube ich, 60 bis 80 Starterinnen vor Ort.
Das ist wirklich genial. Ich bin sehr gespannt, was man darüber mitbekommen wird, beziehungsweise was vielleicht du auch nochmal dazu erzählen wirst, wie du es auch wahrgenommen hast, von der Seitenlinie.
Ich freue mich, ja.
Das wird, glaube ich, wirklich wahnsinnig interessant. Um so ein bisschen den Haken zu schlagen, weil ich schon sehe, dass wir easy über eine Stunde drüber sind, so wie ich es auch schon fast erwartet habe. Und zwar der Punkt, okay, gut, jetzt wissen wir, du bist auf jeden Fall Enduro gefahren, hast dann Faible für entwickelt. Was mich tatsächlich interessieren würde, wie kam jetzt nochmal der Umstieg von Zweitakter wieder zurück auf Viertakter?
Naja, also man muss immer mal wieder wechseln, einfach, weil irgendwann ist auch gut, dachte ich mir, so schön, Zweitakter war toll, ich fahre jetzt nichts Extremes mehr, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, so, dann brauche nicht mehr klein, klein, Gemüse, hast du nicht gesehen, ich steige um wieder auf Viertakter, bin ich früher auch gefahren, habe ich Bock drauf, ich habe auch so ein bisschen mit der Idee gespielt, die sich auch bewahrheitet hat. Naja, da bin ich bei uns, wir sind hier im Hartbodenbereich, auf den Crosspisten bin ich damit ein bisschen schneller unterwegs mit dem Zweitakter, da lässt sich ein bisschen lässiger fahren wegen Drehmoment. Na, also ich habe nicht so viel Wheelspin in den Kurven, so wenn ich kurze Anläufe habe vor irgendeinem kleinen Sprung oder irgend so Geschichten. Und naja, ganz banal ausgedrückt habe ich echt mal wieder Bock auf Ballern gehabt. So, na?
Perfekt auf
Tatsächlich
den
so
Punkt gebracht.
Viertaktballern irgendwie, das ist irgendwie auch was Tolles, tatsächlich. Und die 350er ist ein, also für mich, ne, ein super tolles Moped, das ist handlich, agil, es dreht hoch, also mit dem Nachteil, dass es relativ wenig Schwungmasse hat und ne, nach Plopp kommt Stopp.
Ja.
Ach, by the way, nach 150 Meter bin ich zum ersten Mal umgefallen mit dem Ding. Also nach vielen Jahren jetzt, also nach einigen Jahren wieder Zweitakter zurück auf dem Teil und dann waren wir irgendwo in der Gegend, wo ein bisschen Sand ist.
Ja.
Das ist dann für uns Hartbodenfahrer hier sowieso immer noch mal, ne, da müssen wir neues Setting machen, Sand. Das dauert auch manchmal so einen halben Tag, bis du da wieder am Surfen bist. Ich rede nicht von Wüste, das ist einfach, sondern hier von, ne? Und dann fahre ich da irgendwo um eine Kurve rum, weißt du so, und gehe halt ein bisschen vom Gas und dann macht das halt plopp, das Ding. Ja, und dann lag ich nach 150 Metern, denke ich, ach, da war was, irgendwas war da mit dem Viertakter. Er geht schon mal aus, wenn man nicht aufpasst. Also ein
Ja, das ist.
Zweitakter rollt weiter, ne?
Das stimmt, das ist nochmal eine andere Nummer. Finde ich sehr interessant, weil die 350er zum Beispiel von KTM, die bin ich auch mal Probe gefahren, die sagt mir überhaupt nicht zu.
Ja.
Also das ist schon wieder diese Feinheit, was du vorhin bei der Beta ja auch angesprochen hast. Perfektes Beispiel eigentlich dafür. Finde ich sehr genial.
Aber
Und
klasse. Ja, warum sagt sie dir nicht zu? Geometrie oder Charakteristik?
Motorcharakteristik. Mir
Ja.
ist sie zu flippig im Ansprechverhalten. Ich mag ein Motorrad, was ich besser vorhersehen kann. Jetzt muss ich sagen, ich bin natürlich, also ich habe noch als Enduro habe ich noch eine Honda CRF 450 RX, die Red Moto und mit meinen 110
Ja.
Kilo und 2 Metern ist es dann auch noch mal ein bisschen eine andere Nummer. Ich bin dann noch in der Lernphase, sage ich jetzt mal, bevor ich mich dann anpasse an die niedrigeren Kubikzentimeter oder an den niedrigeren Hubraum. Und da sagt es mir tatsächlich mehr zu, dass ich einfach ein besseres Gefühl der Kontrolle habe über das Motorrad.
Ja.
Es ist giftig, es ist zickig. Also ich habe das 2017er Modell, was noch definitiv nicht auf Hard Enduro und technische Sachen ausgelegt ist, sondern eher auf Long Range, Cross Country, längere Sachen, auch gerade auf Fahrten. Da war ich sehr erstaunt, wie positiv das funktionieren kann. Und Sand funktioniert mit der auch sehr schön. Und da habe ich aber immer noch mehr das Gefühl, dass ich es besser kontrollieren kann. Und die 350er von einem Bekannten, der sie nämlich dann kurz darauf verkauft hat und umgestiegen ist auf eine 300er Zweitakt, also ganz im Gegensatz zu dir jetzt, die bin ich Probe gefahren. Da hatte ich immer das Gefühl, entweder gebe ich zu viel Gas oder zu wenig Gas. Ich habe nie den richtigen Punkt gefunden, wo ich jetzt sagen kann, jetzt komme ich entspannt, zum Beispiel durch größere Bodenwellen. gerade auch in Verbindung mit Sand. Du kommst aus einer Kurve raus und du möchtest angasen und hast dann Bodenwellen, die du vielleicht auch nicht richtig einschätzen kannst oder die unterschiedliche Höhen haben oder wo du vielleicht noch auf den Bodenwellen die Spur wechseln musst, weil du dann deine persönliche vom Gefühl her oder ich meine persönliche Ideallinie gefunden habe für mich. Und da hatte ich tatsächlich wirklich das Problem, ich kam durch die Kurven nicht durch. Das war, da hatte ich auch das Ding, dass sie mir ein, zweimal ausgegangen ist, interessanterweise. Und dass, wenn ich dann auch gerade auf den Wellen war und eine Sache gepennt habe oder meine Reaktion nicht passend war oder meine, die Reaktion nicht passend war, ich dann wirklich dieses Gefühl hatte von, oh, jetzt musst du aufpassen, gleich wirfst du dich ab, so unter dem Motto. Also es war immer so Gefühl, das Spiel mit dem Feuer.
Das ist sehr spannend, weil also mir kommt es jetzt natürlich entgegen wegen dem Umstieg vom Zweitakter.
Ja,
also
das stimmt.
Passt das Ding, ne? Und ich habe auch noch diese schnell öffnende Gasgriffkulisse mir eingebaut. Ne? Also kommt da noch so ein bisschen zügiger. Und bei den Wellen und so im Sand kann ich nur den Tipp geben, Motor auf laut stellen und festhalten. Ne? Das Moped macht das schon.
Ja, an den Punkt komme ich jetzt auch gerade. Das ist dann meine nächste Herausforderung in diesem Bereich. Moped auf laut stellen und festhalten. Finde ich sehr gut. Oh, und herrlich.
Ich kann dir aber da auch noch was dazu sagen. Also mein Moped ploppt nicht mehr aus.
Ah, okay. Interessant. Was war für dich jetzt der Grund, Umgewöhnung, oder hast du etwas verändert?
Ich habe etwas verändert.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich nicht nur etwas verändert, sondern wahrscheinlich das halbe Motorrad nochmal so auf dich angepasst und umgebaut.
Also ich individualisiere meine Mopeds natürlich, klar. So, aber das macht eigentlich jeder. Ne? Mhm. Ich habe auch ein schönes Fahrwerk, was ich von Motorrad zu Motorrad eigentlich auch mitnehme. Na, cool. Das Originalfahrwerk liegt dann auch immer in der Schachtel und geht dann wieder im Verkauf wieder mit, fast ungebraucht sozusagen. Aber spannend ist eigentlich, dass ich mir eine Rekluse eingebaut habe.
Ah, perfekt. Guter Themenwechsel so ein bisschen, denn da stehen wir jetzt nämlich auch gerade so ein bisschen vor. Es gibt ja unterschiedlich, also die Meinung meines Vaters ist unterschiedlich zu meiner Meinung. Ich sage, es ist nicht sonderlich schlimm, mit einer Rekluse zu fahren. Und seine Aussage oder seine Meinung dazu ist, ah nein, wenn du am Hang stehst und sie geht aus oder sonstiges, da hast du ja gar keinen Vorteil von. Und als Dreifahrer ist man es ja gewöhnt, mit der Kupplung zu arbeiten. Dann kannst du auch kurz nochmal kuppeln zum Schalten. Was ist für dich das Top-Argument zu sagen, ich gehe auf Rekluse? Neben, würde ich jetzt mal dir unterstellen, Gewohnheit.
Naja, bei mir war es oder ist es tatsächlich so, ich war neugierig, bin ja, ich war mal auf der Ingenieursschule, ja, also das ist schon lange her. So, ich bin neugierig und auch technisch neugierig und dachte mir, ich muss das mal ausprobieren. So, ich kenne 2, 3 Leute, die mit Rekluse gefahren sind. Und habe mir das natürlich auch ein bisschen zurecht geredet. Dann gesagt, super, alte Männer- oder alte Frauenkupplung, prima Sache, kann man machen. Ich, ne, kann mich wohl mal keiner mehr angucken, so irgendwie mit 30 irgendwie, ne, ich bin jetzt über 60. Also die Ausrede habe ich schon mal. So.
Ja.
Ne, kann ich sagen, ey, Leute, ich. Ne. Mir ging es um die Ausplopperei so ein bisschen, man muss schon schnell auf der Kupplung sein und ich wollte das echt abchecken, die ganze Geschichte, wie das geht. Mit dem Risiko, dass ich es dann anschließend auch wieder verkaufe. Geht ja. Jetzt denke ich immer, naja, eine Rekluse, super. Ich baue mir einen Freilauf ein. Ein Freilauf heißt, ich kann mein Moped nicht mehr anschieben. Es könnte bergrunter auskuppeln und rollen. Was ich nicht für so schlimm finde, weil wenn es extrem bergrunter geht, brauche ich dann sowieso keinen Motor mehr meistens. Und wenn mir das Ding ausgeht an der Auffahrt, ja, ist es auch kacke. Das heißt, es gibt nur eine Möglichkeit. Ich baue mir gleich mal die Bremse nach vorne an den Lenker. Die Hinterradbremse.
Ach, jo.
Ja. Und das ist natürlich sensationell.
Oh, das muss doch ein Gamechanger sein, sondergleichen.
Also, ich persönlich, so pass auf, für einen Sportfahrer, einen Wettbewerbsfahrer, ist es eher schwierig, so eine Rekluse. Ist eher schwierig wegen Zickzack, Umsetzen am Hang und so diese ganzen Geschichten. Das limitiert dich ganz schön. Außerdem sind die Jungs und Mädels so fit, die können den ganzen Tag mit der Kupplung arbeiten im Normalfall. Das ist einfach so. Dann, wenn du quasi beschleunigst und schnell beschleunigen möchtest, eigentlich in Sonderprüfungen oder beim Motocross-Fahren, stellst du eigentlich den Motor rechts auf laut, hältst das Ding fest und schwippst die Gänge nur kurz durch und gehst aber nicht vom Gas. Bei einer Rekluse musst du ein bisschen, ne, die Last wegnehmen. Das heißt, du musst eigentlich jedes Mal ganz kurz vom Gas zum Schalten. Sonst kriegst du den Gang nicht rein. Das macht dich langsamer. Deswegen, ne, ist das so ein bisschen der Grund. Ach, bei mir spielt das nicht so die entscheidende Rolle. Gehe ich halt so ein bisschen vom Gas weg. Passt schon. Ne? So, ich muss ja nichts mehr gewinnen, sozusagen. So, und deswegen funktioniert das super, super smart für mich. Ich habe mich da langsam rangetastet. Ich habe einen Bremshebel am linken Lenker und ich habe auch noch meinen Kupplungshebel. Irgendwann mache ich den weg. Ja, ich habe da zwei Hebel einfach da dran.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich kenne das nämlich nur, wenn man Supermotorbikes auf Stuntfahren
Ja,
umbaut oder allgemein auch Streetfighter auf Stuntfahrten umbaut.
Ich habe da noch einen Kupplungshebel dran gelassen. Warum? Zur langsamen Umgewöhnung. Ich wollte mal gucken, wegen großen Hindernissen, Vorderrad anheben. Na, du weißt ja, ich habe zwar einen Dreiler, aber na, du weißt ja, wie das mit den Enduro-Fahrern ist. Wenn nicht, dann nehme ich halt ein bisschen mehr Schwung, wenn das nicht reicht. Oder verlängere den Anlauf. So, ne, so böse ausgedrückt. Ich kann noch durch das Trainieren mit dem Dreiler ist es bei mir nicht mehr ganz so schlimm. Ne?
Das sagst du jetzt so.
Ich sagte ja nicht mehr ganz so schlimm. Aber für hohe Hindernisse wollte ich einfach mal gucken, ob ich da die Kupplung brauche zum Schnalzen lassen, sozusagen, ne? Zum Druck aufbauen. Ja, jetzt habe ich festgestellt, ach Ralf, so hohe Dinger fährst du eigentlich gar nicht mehr. Das ist eigentlich, boah, nö, ne? Eigentlich nicht. Es ist gut, wenn der Motor kalt ist, weil ich habe meine Rekluse so eng eingestellt, dass die extrem schnell und früh anspricht und wenig schleift sozusagen. Das heißt, ich kann im kalten Zustand da oben noch trennen. Halt, ne? Sonst muss ich sie länger warm fahren lassen. Ich denke aber darüber nach, irgendwann den Kupplungshebel komplett auch zu verstecken. So, im Vorfeld, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe einen Freund, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet habe, auch mental und körperlich und so, den One-Leg-Racer, den Marcel Michic, na, dem
Cool,
fehlt nämlich der Unterschenkel
ja.
rechts. Und Marceli und ich, wir kennen uns ganz gut und natürlich habe ich im Vorfeld länger mit Marcel gesprochen und gesagt, Meister, erzähl. Sagt er, bau rein. Sagt er, ja, ich brauche mehr Infos, ja, fahr mal halt mal mit meiner Kiste. So irgendwie, so, das ist kein Problem. Er ist ja die Enduro Panorama, also schon, ne, Expert-Class gefinisht, jetzt ist er Hobby-Class nochmal gefahren. So, und das mit der Rekluse. Und einem Viertakter. Mit einer 350er. Also es geht. Ne? So, damit gewinnst du jetzt nicht, aber damit kommst du jetzt mal an. Und für mich jetzt persönlich, ich habe das ausprobiert, ich habe einiges an Auffahrten und Zeug jetzt ausprobiert, auch mit Ausgehen, rollt sofort zurück und durch die Bremse am Lenker kann ich das Ding super auf der Stelle halten.
Ja, gut, klar, das ist
Mit
natürlich
der
super.
Info dazu, dass ich auch noch meine Fußbremse benutzen kann, wenn ich
Dachte ich mir aber schon
möchte.
fast, dass es
Genau.
der.
Aber das mit der Bremse am Lenker ist tatsächlich so, wenn man sich da mal drin. Ich kann meinen Fuß stehen lassen. Ich muss diesen Fuß rechts nicht mehr irgendwo hin bewegen. Der bleibt einfach stehen und ich fahre in Auffahrten rein, auch die verblockt sind oder sowas, und kann stabil stehen bleiben. Das ist wirklich klasse. Und es gibt so Geschichten, wo du so rechts fuseln musst manchmal. Ja, so an ganz ausgesetzten engen Dingern. Und dann ist schon Kacke, weil du den Fuß von der Bremse nehmen musst und eigentlich nur noch vorne die Bremse hast und das aber so abschüssig ist. Ja, also finde ich jetzt für mich sehr, sehr funktionabel, diese Rekluse tatsächlich.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, also auch gerade mit der Hinterradbremse am Lenker. Ich bin ein wahnsinniger Fan davon, mich mit ja, dem ganzen Thema Elektroantrieb im Offroad-Sport mit auseinanderzusetzen. Und unter anderem bin ich mehr oder weniger Stammgast im Electric Ride Park Hardixen. Und wo man dann natürlich auch viel von unterschiedlicher Couleur fahren darf. Also ob es jetzt neue Elektro-Enduros sind, die interessanterweise auch eine Gangschaltung und eine Kupplung haben und sehr schön und interessant ansprechen mit Kinderkrankheiten. KTM Freeride, der Klassiker. Und da ist es ja eben genau so. Und für mich war ein ganz schwieriges Problem. Ich bin auf eine Kurve zugefahren und bin mit dem Fuß in die Hinterradbremse rein, weil ich dachte, jetzt geht's rund. Und dann stelle ich nur fest, nein, du rollst weiter. Und das ist, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du den Fußhebel doch noch gelassen hast.
Ja, ich bin aber ja Mentaltrainer, ne? Das heißt, ich
Ja.
habe natürlich Tools, mich darauf relativ zügig einzustellen und zu trainieren, was das Bedienen dieser Elemente betrifft. Ich steige auf ein komplett anderes Motorrad für mich, ja? Es ist auch komplett anders, als wenn ich jetzt auf ein Schaltungsmoped fahre, also ein normales, ne, mit Kupplungshebel vorne, wenn ich habe ich ja oft, wenn ich Trainings mache oder sowas, dass ich mal schnell auf ein anderes Motorrad steigen muss und da was ausprobiere. Na? Oder mit dem Moped meiner Frau fahre oder so. Das ist kein Problem. Das kann man umschalten. Das funktioniert tatsächlich. Das ist ein anderes System, anderes Moped. Das ist wie, wenn ich auf dem Mountainbike steige, weiß ich, ne, dass ich links vorne bremse. Das ist einfach so. Und ja, funktioniert. Bei den Straßenmopeds war das oder ist es ja auch manchmal das. Du die Schaltung andersrum gelegt hast. Ja, früher das, weil du sonst in den Kurven mit dem Fuß nicht runtergekommen bist zum Hochschalten und so Geschichten. Also das funktioniert. Und wie gesagt, ich lasse die drin, die Reglose. Finde ich gut.
Finde ich eine super geile Nummer. Ich bin total gespannt, was du noch berichten wirst. Und es tut mir leid, aber so langsam müssen wir zum Ende
Ja, ist
kommen für
mir
die Folge.
recht. Was? Alles gut.
Anderthalb Stunden haben wir fast. Ich glaube, jeder, der hier jetzt zugehört hat, der kann relativ. Hat ein sehr gutes Bild von dir bzw. euch bekommen und auch was euer Coaching angeht, weil man merkt einfach noch dieses Feuer dabei, wie du selbst ja auch gesagt hast, warum machst du das Ganze noch, warum ist die Motivation da, damit du noch irgendwie Teil dieses Zirkuses
Ja,
bist.
so ist es, ja.
Und ich finde, das merkt man auch heraus, wenn man mit dir darüber spricht. Und wie gesagt, Ralf, du bist herzlich eingeladen, noch ein zweites Mal zu kommen. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, weil da stecken noch so viele Geschichten. Alleine schon jetzt die letzten 10, 15 Minuten über das Thema Recluse-Kupplung. Da steckt noch so viel mehr dahinter, wo ich gerne deine Meinung zu wissen wollen würde, dich noch weiter ausfragen wollen würde. Und ich freue mich tierisch darauf, wenn wir dazu kommen. Aber heute war ja auch Schwerpunkt, worum es ja auch gehen sollte. Was machst du? Was bist du in deiner Rolle als Mentaltrainer? Was bietest du insgesamt noch an Dienstleistungen an und was kann man sich auch darunter vorstellen? Und ich finde, das ist jetzt auch mehr als angemessen zu sagen, Ralf, sag mal, wenn ich jetzt Bock habe, bei dir so ein Mentaltraining zu machen oder mich einfach mal mehr darüber zu informieren, wie finde ich deinen Kontakt, wo kriege ich mehr Informationen her über deine Frau und dich?
Der Kontakt ist natürlich einmal über die Website, ne, www.rebel-sportcoaching.de und da sind dann natürlich alle Kontaktdaten, die man braucht, Telefonnummern, hast du nicht gesehen, ne? Selbstverständlich Instagram, Facebook. Ja, das ist das, was ich an sozialen Medien noch so ein bisschen abdecke, wobei ich da nicht weiß, ob ich das nicht so langsam runterfahre, vielleicht sogar wieder. Das ist aber jetzt auch nicht so schlimm, das ist einfach nur so, weil ich für diese Posterei braucht man einen Haufen Zeit.
Ja, genau. Und
Das weißt du
du
vielleicht
kannst
und
nicht den Moment genießen beim Fahren.
genau, ich fahre lieber. Ein bisschen mache ich das, um ein bisschen in der Szene da aktiv zu bleiben, aber wie gesagt, am besten über die Website, da kann man ja super smart dann kontaktieren, überhaupt kein Thema. Das Erstgespräch ist immer kostenfrei.
Aha. Ja, das ist, wenn das mal kein Anreiz ist, dann weiß ich auch nicht. Also das ist wirklich so. Sehr schön. Also nochmal zur Info auch für euch. Ihr findet alles in den Shownotes, in der beziehungsweise Folgenbeschreibung. Da ist auch nochmal der Link hinterlegt. Da ist auch, solange es noch existiert, noch Instagram und Facebook mit verlinkt.
Existieren wird das schon noch weiterhin, das wird auch bleiben. Mir geht es so ein bisschen darum, ja, mein Gott, was machst du da für einen Traffic oder wie viele Sachen postest du da, ne?
Eben.
Und ich denke mir, ja, wenn ich da jetzt im Monat viermal was mache, ne, Dann ist es vielleicht auch
Ich
okay.
kenne das Spielchen, ich kann nur so viel sagen, es entschleunigt und beruhigt sehr viel und sorgt dafür, dass du dich viel lieber auf andere Dinge auch konzentrierst, statt in diesem Kosmos unterwegs zu sein. Also ich kann es nur sehr
Ja.
empfehlen.
Ach, sehr schön, danke. Also das heißt, du für dich machst da auch ein bisschen weniger in diesem
Total.
Bereich.
Also da bin ich auch tatsächlich sehr froh
Klasse.
drum. Das habe ich mit Chris zusammen auch beschlossen gehabt. Wir sagen, wir machen nur noch das, worauf wir Bock haben. Wir müssen hier nicht auf Teufel komm raus irgendwelchen Content produzieren, der hinten rum, wo man sich vielleicht auch noch drüber ärgern würde, dass der dann nicht so schön oder qualitativ hochwertig ist, wie man es eigentlich gerne haben wollen würde. Es macht Spaß. Also so kommt das Gespräch ja jetzt mit dir zustande. Ich lerne auch neue Leute kennen. Ich habe viel mehr Freude daran, mich jetzt viel effektiver und qualitativer für mein Gefühl über Themen auszutauschen, die Spaß machen und nicht in irgendeinem Themenbereich, weil der gerade einen Hype hat oder sonstiges mit reinzurutschen, sondern wirklich jetzt einfach mal der Lust freien Lauf zu lassen, um es mal so auszudrücken.
Sehr schön.
Sehr schön. Also, wie gesagt, Ralf, zu dir alle Infos findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes gerne einmal vorbeischauen auf der Instagram-Seite oder auf Facebook, da gerne einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten wird es auch zu dieser Folge, gibt es ja auch noch einen Instagram-Post von uns unter ssmp.podcast. Da wird Ralf auch noch natürlich mit drin verlinkt sein. Und Ralf, mir bleibt wirklich nur übrig zu sagen, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für diese schönen 1,5 Stunden. Ich habe es sehr genossen. Ich freue mich sehr auf weitere Stunden. Plural mit dir zu verbringen über dieses Thema. Und wir merken ja auch schon, es ist so breit gestreut. Und ich habe mit Chris auch schon gesprochen und er hat auch schon gesagt, er ärgert sich maßlos, dass er heute nicht dabei sein kann und würde sich tierisch darüber freuen, wenn ihr ansonsten nochmal zusammenschnacken wollt und da vielleicht doch mal so über das ein oder andere Thema nochmal anders sprechen wollt.
Ja, sehr gerne. Bin ich immer offen dafür.
Sehr cool. Ich freue mich sehr darauf. Ralf, lass es dir gut gehen. Hab eine wunderschöne Zeit in Frankreich. Bleib gesund und deine Frau bitte auch. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns wiedersehen.
Wunderbar, ich auch. Grüße an alle.
So sieht es aus. Tschüss.